Ja, ich möchte gerne fortfahren mit dem Thema Endzeit oder auch Eschatologie genannt, also die Lehren der letzten Dinge oder die Lehre der letzten Dinge. Und heute möchte ich mich auf eine ganz bestimmte spezielle Frage konzentrieren, die da lautet: Wird es in der Zukunft ein 1000-jähriges Friedensreich unter der Regentschaft von Jesus Christus auf der Erde geben? Kommt das auf uns zu? Gibt es ein 1000-jähriges Reich? Man nennt das auch Millennium, was eigentlich nur bedeutet 1000 Jahre. Wird es in der Zukunft auf der Erde ein 1000-jähriges Friedensreich geben unter der Regentschaft von Jesus Christus? Wir haben schon in einigen Lehrstunden uns damit beschäftigt, was auf diese Erde zukommt am Ende der Tage. Und wir haben uns so einige Stellen im Neuen Testament angeschaut. Wir haben vor allem die beiden Thessalonicher Briefe gelesen und studiert, die ich bezeichnet habe als die Schatzkästen der Eschatologie, weil dort wie in keinen anderen Briefen so viel über die Endzeit gesagt wird. Und als wir das gelesen haben, das verglichen haben mit anderen Stellen, wie das, was Petrus sagt, wie das, was Jesus Christus sagt, da haben wir ungefähr diese folgende Reihenfolge noch feststellen müssen, ist, dass der große Abfall kommen wird, die große Verführung, die angeführt wird durch den sogenannten Antichristen, der wird die Verfolgung einleiten, die Gemeinde wird verfolgt werden, doch plötzlich kommt die Wiederkunft Jesu Christi, er wird alle Feinde vernichten durch das Feuer und mit der Wiederkunft Jesu Christi ist ein neuer Himmel und neue Erde angesagt. Das ist das zumindest, was wir durch die ganzen anderen Stellen gelernt haben. Was wir bisher nicht gelesen haben, was wir weder bei Jesus noch bei Paulus noch bei Petrus gelesen, zumindest ist uns das da nicht aufgefallen, ist dieses tausendjährige Reich. Also wir haben nicht gelesen von einem politischen, irdischen Friedensreich mit Israel oder Jerusalem als Zentrum, das eines Tages auf der Erde sein wird. Zumindest habe ich es nicht gelesen in den Thessalonicher Briefen oder anderen Stellen. Aber es gibt diese Vorstellung von vielen Christen, diese Vorstellung ist weit verbreitet, dass es eines Tages dieses Reich auf Erden geben wird. Dass, wenn Jesus wiederkommt, er so ein politisches Reich aufbaut mit Jerusalem als Mittelpunkt. Die Frage ist jetzt, wie kommen dann so viele Christen auf diese Idee, auf diese Vorstellung, auf diesen Glauben? Und sicherlich wisst ihr, dass diese Ansicht auch weit verbreitet ist. Eigentlich die meist verbreiteste Ansicht, dass dieses tausendjährige Reich noch kommt. Die meisten Christen, mit denen man so spricht, zumindest im evangelikalen Raum, würden das schon so glauben. Tatsächlich wird in der Bibel nur an einer einzigen Stelle explizit von einem tausendjährigen Reich oder sagen wir mal von einer tausendjährigen Herrschaft gesprochen, von dem Millennium. Natürlich gibt es auch noch andere Stellen, die herangeführt werden, um zu belegen, dass es ein tausendjähriges Reich geben wird. Aber es ist tatsächlich so, dass nur an einer einzigen Stelle in der gesamten Bibel von einer tausendjährigen Herrschaft gesprochen wird. Und darum wollen wir uns heute Morgen einmal diese Stelle anschauen und versuchen sie zu verstehen, was damit gemeint ist. Und diese Stelle ist in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20. Ich lese da mal die Verse 1 bis 10. Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 10. Johannes beschreibt seine Vision und sagt: Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nation verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, derer Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen, die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit einmal der Text. Also wenn wir das zusammenfassen müssten, würden wir sagen, okay, Johannes sieht einen Engel, der kommt aus dem Himmel herab, ergreift den Satan, legt ihn in Ketten, sperrt ihn ein für 1000 Jahre. Wozu? Damit er nicht mehr die Völker verführe oder damit er nicht mehr die Völker auf eine bestimmte Weise verführe. Dann sieht Johannes die Märtyrer, die enthauptet wurden, die waren aber lebendig, regierten mit Jesus 1000 Jahre. Nach diesen 1000 Jahren wird Satan freigelassen. Er kann wieder die Nation oder das erste Mal auf diese Weise die Nation verführen. Und zu was verführen? Nämlich, dass sie Krieg führen gegen die Heiligen und sie auslöschen wollen. Doch in diesem Moment kommt Jesus Christus, also zumindest sagt der Text, in diesem Moment kommt Feuer wieder vom Himmel, verschlingt all diese Menschen. Und es kommt zum ewigen Gericht über den Teufel und seine Anhänger, und sie werden in den Feuersee geworfen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, aber wie ist das Ganze jetzt zu verstehen? Was hat es mit diesem tausendjährigen Reich auf sich? Und da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Verstehensweisen, auch unter bibeltreuen Christen. Was ich heute lehre, ist nicht, dass das bedeutet, ein Christ, der das mit dem tausendjährigen Reich vielleicht anders sieht, dass der jetzt das bedeutet nicht, dass der kein wahrer Christ ist oder kein Bruder im Herrn, sondern da unterscheiden sich tatsächlich auch bibeltreue Christen. Es gibt da grob vier verschiedene Ansichten, können die mal an die Wand werfen. Ich möchte die mal kurz vorstellen, aber heute eigentlich nur auf ein Modell näher eingehen. Es gibt vier Modelle, fangen wir mal mit dem ersten an. Wie gesagt, ich möchte nicht lange darauf eingehen. Das erste ist der sogenannte Prämillennialismus. Der Prämillennialismus, den unterscheidet man in zwei Strömungen. Einmal den historischen Prämillennialismus, das ist das erste, was ihr oben seht. Und das darunter ist der sogenannte dispensationalistische Prämillennialismus. Klingt alles schwierig, ist aber im Endeffekt gar nicht so schwierig. Die lateinischen Vorsilben, die helfen uns natürlich, das besser zu verstehen. Millennium, wissen wir, sind die 1000 Jahre. Und jetzt ist die Frage Prä oder Post, kommt später auch nochmal. Wann findet dann dieses tausendjährige Reich statt? Prämillennialismus, lateinische Vorsilbe für vorher, bedeutet das tausendjährige Reich. Es ist die Frage, wann kommt Jesus Christus wieder? Und die Frage ist, kommt er nach dem tausendjährigen Reich wieder oder vor? Und wenn es heißt Prämillennialismus, bedeutet das, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich wieder. Ja? Die Vorsilbe Prä, also vorher, besagt, dass Jesus Christus vor dem tausendjährigen Reich auf die Erde kommen wird. Prämillennialisten sagen, Jesus kommt vor dem tausendjährigen Reich wieder, und wenn er kommt, richtet er damit das tausendjährige Reich auf. Das heißt, es gibt ein politisches, irdisches Reich hier auf der Welt mit Jerusalem als Mittelpunkt, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine große Trübsal geben, also der Antichrist und so weiter, wird Verführung bringen, Leute werden abfallen, die Gemeinde wird verfolgt werden. Aber dann kommt Jesus wieder und dann richtet er auf der Erde ein tausendjähriges Reich auf. Das ist der klassische, historische Prämillennialismus, der durch die Kirchengeschichte auch von verschiedenen Leuten vertreten wurde. Viel später hat sich dann der sogenannte dispensationalistische Prämillennialismus entwickelt. Und das ist eine Abänderung von dem historischen Prämillennialismus. Aber diese Ansicht, also der dispensationalistische Prämillennialismus, das ist die am meist verbreitetste Ansicht zum Thema Endzeit. Aber ich sag euch offen, dass ich glaube, dass es die am wenigsten biblische ist. Ja? Hier wird geglaubt, dass Jesus zweimal wiederkommt. Wie ihr das vielleicht seht. Ja, Jesus kommt einmal als erstes. Also zweites Kommen meint nicht das erste, dass er auf die Erde gekommen ist, sondern das zweite, das Sinn seiner Wiederkunft. Ja. Er kommt zweimal, ja, zum zweiten Mal. Das heißt, einmal kommt er, um die Gemeinde heimlich zu entrücken. Dann sind alle Christen weg. Dann ja, leben die Juden hier noch auf der Welt und die auch zum Glauben kommen. Und dann gehen alle durch eine Trübsal. Aber Jesus kommt vorher, um alle Christen davor zu bewahren, dass sie in eine Trübsal kommen. Ja? Und nach dieser Zeit der Trübsal kommt Jesus dann ein zweites Mal, dann aber sichtbar und nicht heimlich. Und dann richtet er sein tausendjähriges Reich auf der Erde auf. So, und nach den 1000 Jahren kommt dann erst das Endgericht und so weiter. Ja? Okay, das ist der dispensationalistische Prämillennialismus, der sehr, sehr weit verbreitet ist. Der hat sich erst relativ spät entwickelt. Dann gibt es ein Modell, was vielleicht relativ unbekannt ist, zumindest in Deutschland. Da müssen wir noch ein bisschen weiter runtergehen. Das ist der sogenannte Postmillennialismus. Post, also heißt natürlich dann danach. Jesus kommt sozusagen nach dem tausendjährigen Reich. Was meint das? Postmillennialisten, auch etwas, was unter den Puritanern zum Beispiel sehr verbreitet war. Auch bei reformierten Baptisten gab es das. William Carey, glaube ich, zum Beispiel, das vertreten andere. Sie glauben, dass das Evangelium so einen positiven Einfluss haben wird auf die Welt durch die Verkündigung, dass die Welt immer mehr zum Positiven verändert wird und sich dadurch verändert und das Evangelium letztendlich so siegreich sein wird, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung wahre Christen werden. Und das führt dann letztendlich zu so einem goldenen Zeitalter, einem Zeitalter, wo Frieden, wo Wohlstand und Gesundheit herrscht, die Menschen älter werden und so weiter. Und das mündet dann letztendlich in die Wiederkunft Jesu Christi. Also es ist also nicht erst ein Reich, das das Jesus aufbauen muss, sondern er tut es jetzt schon Stück für Stück immer mehr, bis es dann zu so einer wunderbaren Zeit noch führen wird, die wir noch vor uns haben. Das heißt, man nennt das auch die optimistische Sicht in der Eschatologie, Postmillennialismus, weil es einfach sehr positiv es ignoriert nicht, dass es Verfolgung gibt und diese ganzen Dinge, aber es sagt halt, wir glauben, dass das Evangelium solch einen positiven Einfluss haben wird, dass tatsächlich eine positive Veränderung in der Welt auch vollzogen werden wird. Okay. So, das nächste ist der sogenannte Amillennialismus. Diese Vorsilbe A ist eigentlich eine Verneinung und bedeutet darum kein Millennium, kein tausendjähriges Reich. Aber Amillennialisten verleugnen nicht, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Das steht nun mal da in der Offenbarung. Ja, das kann man nicht verleugnen. Was sie aber ablehnen, ist ein tausendjähriges Reich auf Erden. Ein tausendjähriges politisches Reich. Das lehnt der Amillennialismus ab. Die sagen, es gibt ein geistliches Reich. Seitdem Jesus Christus auf der Erde war, gestorben und gewirkt hat, ja, und auferstanden ist, den Thron bestiegen hat, regiert Jesus im Himmel mit allen verstorbenen Heiligen. Der Satan ist gebunden. Ja, das heißt, Arminianisten glauben, der Satan wurde schon gebunden, als Jesus Christus kam. Jesus regiert bereits im Himmel. Am Ende der Tage wird Satan noch einmal freigelassen. Ihm wird gewährt werden, dass er die Nation verführt und dass er die Heiligen zu vernichten sucht. Doch in diesem Moment kommt Jesus Christus wieder, macht dem allen ein Ende und neuer Himmel und neue Erde. Ist gekommen, sind gekommen. So, das ist nur mal ein kurzer Überblick über diese vier Modelle. Ich möchte, wie gesagt, nicht weiter darauf eingehen. Und jetzt ist ja die Frage, kannst du ruhig ausmachen, wer hat denn jetzt recht von diesen verschiedenen Modellen? Wie gesagt, was wir jetzt hier besprechen, ist nicht heilsentscheidend im Sinne von, wir können nicht zu jemandem sagen, der Prämillionist ist, du bist kein Christ oder du kommst nicht in den Himmel. Letztendlich am Ende werden wir erfahren, wie es genau alles sein wird. Ja? Aber ich denke schon, dass wir durch die Bibel doch Klarheit finden können, welches von diesen Modellen richtig ist. Und eine wichtige Frage, die wir dazu klären müssen, ist eine hauptsächliche Frage wirklich, die sehr, sehr entscheidend ist. Nämlich die Frage, wann wurde eigentlich oder wann wird der Satan gebunden? Ist das etwas, was in der Vergangenheit liegt, oder ist das etwas, was noch auf uns zukommt? Denn diese Frage ist in der Hinsicht entscheidend. Wenn, überlegen wir mal, wenn die Bibel nämlich sagt, Satan ist frei, dann liegt die Bindung und damit das tausendjährige Reich noch in der Zukunft. Ja? Sagen wir aber, der Satan ist schon gebunden, dann ist das tausendjährige Reich natürlich auch schon angebrochen. Okay? Das heißt, diese Frage ist wichtig. Und wenn Amillennisten sagen, der Satan ist bereits gebunden, Jesus regiert bereits, dann kommt sofort der Widerspruch, den ich schon oft gehört habe, wie? Satan ist doch nicht gebunden. Der ist doch genau das Gegenteil von gebunden. Hast du nie gelesen in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann? Er ist doch nicht gebunden. Schau doch nur mal in die Welt, mach doch einfach nur mal den Fernseher an oder lies die Nachrichten oder die Zeitung, ja was auch immer. Der Satan ist doch nicht gebunden, er ist doch der Gott dieser Welt. Und dann kommen Argumente ein nach dem anderen. Haben also die Prämillionisten recht, dass der Satan nicht gebunden ist, sondern alles tun kann, was ihm gefällt und dann erst bei einem tausendjährigen politischen Reich, das auf diese Erde kommen wird, gebunden wird? Oder lehrt die Bibel, dass die Bindung Satans in der Vergangenheit liegt? Das ist wichtig zu wissen, wirklich. Ich denke, die Bibel lehrt deutlich, unmissverständlich, dass der Satan, seitdem Jesus Christus auf die Erde kam, gestürzt wurde und gebunden wurde. Und ich möchte mir einige Stellen mit euch anschauen. Wir könnten uns weitaus mehr anschauen. Aber lasst uns mal zusammen 5 Stellen uns anschauen. Das erste ist Markus Kapitel 3. Markus Kapitel 3. Hier heißt es, und Jesus kommt in ein Haus, ab Vers 20. Jesus kommt in ein Haus. Und wieder kommt die Volksmenge zusammen, so dass sie nicht einmal Brot essen konnten. Und als seine Angehörigen es hörten, gingen sie los, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinn. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebul. Also, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihm. Man sagt, wie kann Satan den Satan austreiben? Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Und jetzt hört er mal, was Jesus sagt. Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat. Dann wird er sein Haus berauben. Was Jesus Christus hier klipp und klar sagt, ist, dass Jesus in das Haus des Satans einbricht, den Satan überwindet, den Satan bindet und den Satan ausraubt. Das bedeutet, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Und er raubt jetzt all die Seelen, die er will, aus der Gewalt des Satans. Und der Satan muss wie gebunden einfach zusehen. Satan ist gebunden, überwältigt. Immer, wenn Menschen aus der Gewalt des Satans befreit werden, Dämonen ausgetrieben werden, dann zeigt das, Satan wurde überwältigt, Satan ist gebunden. Nun, dass Satan gebunden ist, bedeutet nicht, dass er nichts mehr tun kann. Wir wissen ja zum Beispiel später, dass der Satan zum Beispiel Judas erfüllte. Aber dennoch ist er gebunden, sagt Jesus. Nächste Stelle, die wir uns anschauen wollen, ist Lukas Kapitel 10. Hier lesen wir von den Jüngern, die Jesus aussandte zum Evangelisieren. Lukas Kapitel 10. Hier lesen wir mal ab Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Jesus aber sprach zu ihm, jetzt hört mal, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Jesus sagt hier, der Satan wurde gestürzt. Er sah das. Und er sagt, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht der Feinde. Und nichts davon kann euch irgendwie schaden. Also wie wir das gelesen haben in Offenbarung 20, der Satan wurde aus dem Himmel gestoßen, hinuntergeworfen. Das sagt auch eine dritte Stelle, die wir uns jetzt anschauen wollen, in Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12. Ihr müsst auch nicht immer mitblättern. Ich lese hier auch vor. In Johannes Kapitel 12 heißt es, Vers 31, da sagt Jesus, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst, er meint den Satan, dieser Welt hinausgeworfen werden. Und jetzt sagt er, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Satan wird hinausgeworfen werden, Jesus wird erhöht werden und alle zu sich ziehen. Das bedeutet, die Macht des Satans ist gebrochen. Jesus rettet jetzt überall Menschen. Oder auch in Kolosser Kapitel 2, die vierte Stelle, ab Vers 14. Kolosser Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelt. Also Jesus wurde gekreuzigt, er hat unsere Schuld damit gesühnt. Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte, und jetzt hört einmal, was hat Jesus gemacht mit den Gewalten und den Mächten? Mit den gefallenen Engeln, mit den Dämonen. Was hat Jesus mit ihnen gemacht? Hört mal, schwarz auf weiß steht's hier. Er hat sie völlig entwaffnet, sie öffentlich zur Schau gestellt und in ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Hat. Er hat es doch schon. Lesen wir nicht, was hier steht. Er hat sie völlig entwaffnet. Das Bild, das Paulus hier benutzt, ist das von einem römischen Triumphzug, wo Kriegsgefangene gebunden geführt werden. Durch die Straßen, wo durch die Straßen gezogen wird und alle können spotten über diese Feinde, die da gebunden, entwaffnet, besiegt, zur Schau gestellt werden. Genau das ist das Bild, das Paulus hier wählt. Für den Sieg über Satan und all seine Mächte. Verstehen wir das? Fünfte Stelle, Hebräer Kapitel 2, noch viel stärkere Worte, die hier gewählt werden. Hebräer Kapitel 2, ab Vers 14. Da heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, also er ist Mensch geworden, um durch den Tod, also durch sein Sterben, den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hört ihr das? Durch seinen Tod hat Jesus Christus den Satan zunichte gemacht. Ja, man könnte übersetzen zerstört. Um alle zu befreien aus der Macht, die er hatte, durch den Tod, die ihr ganzes Leben in Knechtschaft waren, dass sie jetzt befreit sind. Das ist das, was die Heilige Schrift überall lehrt. Jesus ist gekommen, um den Satan zunichte zu machen. Jesus befreit nun aus der Herrschaft des Satans heraus all die, die bisher gebunden waren. Wie? Indem er den, der sie bisher gebunden hat, selbst nicht nur einfach dämpft und sagt, ja, du kannst jetzt nicht mehr so wirken, wie du es vorher vielleicht getan hast. Nein, indem er ihn zunichte macht, ihn bindet. Der Satan muss zuschauen, wie alle, die der Herr retten will, aus seiner Macht gerettet werden. Nun, natürlich konnte Satan weiter Angriffe gegen Jesus, gegen Petrus, gegen Paulus, gegen die Gemeinde und so weiter durchführen. Aber das Reich Christi, das kann er nicht aufhalten. Seine ganze Kraft, dann mag er noch alles mobilisieren, was er hat. Er kann nichts unternehmen. Er wird ausgeraubt. Niemand kann den Triumphzug Jesu Christi verhindern. Der Satan wird ausgeraubt. Nun wisst ihr, und das ist etwas, was wir vielleicht nicht so vor Augen haben immer, aber Israel war das auserwählte Volk Gottes. Israel gab es wahren Glauben. Aber jetzt sag mir mal, was mit den ganzen anderen Millionen Menschen waren, die auf der Erde lebten, über die Jahrtausende hinweg. Die Bibel lehrt, all diese Völker waren in Finsternis. In vollkommener Finsternis. Es gab kein Licht, sie erhielten kein Heil, sie hörten nichts vom Heil. Satan hielt sie in Finsternis. In der Apostelgeschichte lesen wir, Gott ließ sie alle ihre Wege gehen. Er nahm sich ihrer nicht an, er nahm sich allein Israel an. Der Satan hatte freie Hand über diese Völker. So. Aber was bekommt Paulus jetzt für einen Auftrag? Von Jesus. Apostelgeschichte 26. Da heißt es, Vers 17. Apostelgeschichte 26, ab Vers 17. Und ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende. Also ich sende dich zu den Nationen. Sagt Jesus. Wozu? Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ja, der Satan ist gebunden. Das bedeutet nicht, er kann die Menschen nicht mehr verführen. Er läuft umher zu verschlingen und anzugreifen. Aber wisst ihr was? Er kann die Weltmission nicht stoppen. Jetzt werden all die Erwählten gesammelt auf der ganzen Welt und Satan muss zuschauen wie ein Gebundener. Er ist völlig entwaffnet, denn der Tod ist nicht mehr das Bedrohliche. Er hat die Macht dem Satan geraubt, die er hatte durch den Tod, sagt der Hebräerbriefschreiber. Jetzt passiert das, was wir lesen in Daniel Kapitel 7, Vers 14. Und Jesus, ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Wir lesen dann in Offenbarung Kapitel 7, Vers 9, nach diesem sah ich, siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation, aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Er wird sie retten. All diese unzähligen Menschen, und der Satan kann ihn nicht hindern. Dieser Kampf zwischen Engel und Auftrag Jesu Christi und den Satan wird auch an vielen anderen Stellen der Heiligen Schrift beschrieben. Wir lesen das zum Beispiel auch in Offenbarung Kapitel 12. Und da heißt es, Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Und wir müssen dazu wissen, die Offenbarung ist nicht ein chronologisches Buch von Kapitel 1 bis Ende, sondern es beschreibt gleiche, ähnliche Dinge mehrfach, also man geht von einem Zyklus von 7-mal Wiederholungen aus in der Offenbarung. Und hier heißt es in Offenbarung Kapitel 12, Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Diesen Kampf, von dem wir auch lesen in Offenbarung Kapitel 20. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen, und der Drachen kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden, genauso wie wir das von Jesus Christus hören, hinausgeworfen. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und der Satan genannt wird, selbe Vokabeln wie in Offenbarung Kapitel 20, der den ganzen Erdkreis verführte, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Wie Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, genauso wie Jesus Christus gesagt hat. Und der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Und sie haben ihn überwunden. Wie denn? Wegen des Blutes des Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Seht ihr, mit dem Sturz von Satan ist das Reich Christi offiziell angebrochen. Das Reich des erhöhten Gottmenschens, Jesus Christus. Die Christen haben durch den Glauben an Jesus Christus, durch sein Blut, auch Anteil an diesem Triumph über Satan. Wie gesagt, einige können das nicht glauben, dass Satan schon gebunden ist. Aber bezeugt das nicht die Heilige Schrift eindeutig? Was machst du denn mit all diesen ganzen Stellen? Überliest du die einfach? Aber darüber hinaus möchte ich sagen, es ist wichtig zu verstehen, was die Offenbarung Kapitel 20 eigentlich mit der Bindung meint. Und dazu müssen wir nochmal schauen. Also der Satan wird gebunden, aber wozu? Worum geht es hier eigentlich in der Offenbarung Kapitel 20? Welchen Zweck hat diese Bindung? Worum geht es hier? Wenn wir da lesen, also der Satan wird gebunden und dann wird uns in Vers 3 gesagt, der warf ihn in den Abgrund, schloss zu, versiegelte über ihn. Wozu denn jetzt? Damit. Jetzt kommt die Erklärung, was diese Bindung eigentlich für eine Auswirkung dann letztendlich hat. Offenbarung, Kapitel 20, Vers 3. Damit er nicht mehr die Nationen verführe. Okay, und jetzt kann man natürlich sagen, aber er verführt doch die Nation. Er ist doch der Gott dieser Welt, der die Menschen verblendet, dass sie nicht glauben. Ja, aber um diese Verführung geht es hier nicht. Wir müssen weiterlesen. Wenn wir nämlich lesen, was für eine Verführung das ist, die er bringt, wenn er wieder freigelassen wird, dann verstehen wir, worum es hier geht. Als die 1000 Jahre vollendet waren, wird er nämlich wieder freigelassen, zu verführen. Wie sieht diese Verführung aus? Vers 7. Freigelassen aus dem Gefängnis. Und er wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Derer Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Worum geht es bei dieser Verführung? Wisst ihr, was Satan jetzt, wo er gebunden ist, nicht tun kann? Was er aber sehr gerne tun wollen würde, er kann jetzt nicht all die Nationen dazu bringen, dass sie sich versammeln, um die Gemeinde zu vernichten. Das kann er nicht tun. Das konnte er damals nicht tun, als die Christen nur ein paar Hunderte waren, konnte er nicht das Römische Reich dazu bringen, die einfach mal kurz kalt zu machen. Und das schafft er auch heute nicht, selbst wenn wir Millionen von Christen haben. Er schafft es nicht. Warum kann er das nicht? Nun, weil der Satan gebunden ist. Der Herr gewährt ihm nicht, dass er die Nation versammelt, um die Christen auszulöschen. Es kommt aber der Tag, wo der Satan freigelassen wird, das zu tun. Diese Macht hat er jetzt nicht, aber es kommt der Tag. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, aber das ist genau das Gleiche, was wir im 2. Thessalonicher Brief gelesen haben. Man muss das nochmal kurz anschauen. In 2. Thessalonicher Kapitel 2. Ab Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, auch nicht erschrecken lasst, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe. Denn dieser Tag, also der Tag der Wiederkunft Jesu Christi, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Einmal kurz bis hierhin. Dispensationalisten lehren, Jesus kommt einmal wieder heimlich, dann kommt die Trübsal, der Antichrist kommt und dann kommt Jesus wieder. Paulus sagt hier, nein, Jesus kommt erst dann wieder, wenn der Antichrist offenbar worden ist. Kommt, es wird der Abfall kommen. So, und das lehrt die Bibel eindeutig, der Abfall kommt. Ja, und der Abfall, der bringt mit sich, dass, wie wir an vielen Stellen lesen, die Verfolgung der Gemeinde und letztendlich das Ziel des Satans, die Gemeinde zu zerstören. Aber jetzt hört ihr mal, was Paulus sagt. Vers 5. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, hört einmal, jetzt wisst ihr, was ihn zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart er sich nicht, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Paulus sagt dir klipp und klar, der Satan kann seine Pläne noch nicht durchführen, die er hat mit der Aufrichtung des Antichristen und dieser gesamten Weltverführung und dann natürlich sein Plan, die Gemeinde zu zerstören. Wie denn? Also warum kann er das noch nicht tun? Nun, weil es da noch etwas gibt, was ihn zurückhält. Da ist noch jemand, der ihn zurückhält. Da muss noch jemand aus dem Weg gehen. Seht ihr diese Parallele? Ich könnte noch mehr Parallelen aufzeigen, aber ich meine, das muss uns klar sein. Der Satan, der wird noch zurückgehalten, etwas Bestimmtes zu tun. Und Jesus Christus, durch auch seinen Engel, hält ihn zurück. In dieser Gebundenheit, bis Jesus sagt, jetzt lasse ich ihn frei. Und dann kann er seine Pläne vollziehen. Und er wird wissen, er hat nur eine kurze Zeit, das zu tun. Und dann, wenn er das durchführt, wird Jesus Christus wiederkommen. Und wird ihn vernichten. Das lesen wir dann, wenn wir weiterlesen im Thessalonicher Brief. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Also wenn der ihn zurückhält, aus dem Weg ist. Den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes. Und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Also diesen Antichristen. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt. Mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Das lesen wir auch dann in der Offenbarung, dass diese falschen Propheten und das Tier und sowas Zeichen und Wunder tun werden. Und deswegen diese Machttat über diese Völker, sie dann auch zu verführen. Und das, sagt Paulus, genau das wird er tun, dann, wenn er freigelassen wird, das zu tun, was er tun möchte. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, wird er sie einfach vernichten. Mit dem Hauch seines Mundes. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit wird er solche verführen, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Hier wird das sogar gesagt, dass Gott das sendet. Ja, sagt, bis hierher habe ich das nicht erlaubt, dass es passiert. Und jetzt geht's los. Geh hin und verführe sie doch alle. Denn sie haben die Wahrheit nicht annehmen wollen. Und wozu wird das führen? Dass ich sie alle richte. Ich werde sie alle vernichten. Nun, wie sieht die Verführung aus? Es ist nicht nur eine theologische Verführung. Letztendlich wird er sie alle zum Krieg versammeln gegen die Gemeinde. Und das ist der letzte Aufstand Satans. Wir lesen von diesem Aufstand auch in Offenbarung Kapitel 16. Und ich sah, Vers 13, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Frösche. Und es sind Geister von Teufeln, die tun Zeichen, so genauso wie wir es gerade gelesen haben, im Thessalonicher Brief, und gehen aus den Königen und gehen aus, den Königen der ganzen Welt, sie zu versammeln zum Kampf am großen Tag Gottes des Allmächtigen. Und Jesus sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Was tut die Verführung am Ende? Sie verführt all die Nationen, die Könige, um Krieg zu führen. Doch dann kommt Jesus wie ein Dieb und er vernichtet sie alle. Von diesem Kampf lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 19. Es wird, wie gesagt, mehrfach beschrieben, auch im Hesekielbuch und an anderen Stellen. Jesus wird kommen an diesem Tag, wenn sie sich versammeln, um die gesamte Gemeinde auszulöschen. Jesus wird kommen und sie vernichten bei der Erscheinung seiner Ankunft. So sagt es der zweite Thessalonicher Brief. Und mit ihm, so lesen wir das auch im zweiten Thessalonicher Kapitel 1, wird er mit flammendem Feuer kommen, ja, und er wird alle vernichten, die nicht geglaubt haben. So lesen wir das ja auch in Apostelgeschichte, Offenbarung Kapitel 20, den Text, den wir uns ja anschauen. Da heißt es ja in Vers 9, und sie zogen herauf die Breite der Erde und zingelten das Heerlager der Heiligen, der geliebten Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Also genauso, wie wir das bei all den anderen Stellen lesen. Wenn Jesus wiederkommt, dann mit Feuer und dann ist vorbei. Das ist die Eschatologie der Bibel. Ja, es kommt der Abfall, der Satan wird diese Möglichkeit erhalten, alle zu verführen. Er wird Krieg führen wollen gegen die Heiligen, wird sie vernichten wollen. Viele Menschen werden auch sterben, es wird viele Märtyrer geben, doch Jesus Christus kommt wieder und vernichtet sie alle. Neuer Himmel und neue Erde ist angebrochen. Gut, aber dann, wenn wir das so lesen, dann müssten wir uns ja die Frage stellen, okay, wenn der Satan schon gebunden ist, oder, na, lass mich das nochmal kurz zusammenfassen. Die Bibel lehrt an zahlreichen Stellen, dass Satan gebunden ist, was bedeutet, dass er keine Macht hat, die Nation weiter in Finsternis zu halten. Er kann die Evangeliumsverkündigung nicht aufhalten. Und er kann die Nation nicht dazu versammeln, dass sie die Gemeinde auslöschen. Das schafft er nicht. Also wenn wir Offenbarung 20 konsequent auch mit den anderen Stellen auslegen, dann müssen wir feststellen, Jesus Christus ist bereits alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben und der Satan kann eben das nicht tun, dass er die Weltevangelisation aufhält und er kann die Gemeinde nicht überwinden, obwohl er das gerne wollte. Aber nun müssen wir uns die Frage stellen, wenn gesagt wird, dass der Satan dann 1000 Jahre gebunden sein wird und Jesus dann erst nach diesen 1000 Jahren kommt, frei und der Satan dann freigelassen wird, dann müsste nicht Jesus dann schon im Jahre 1000 wiedergekommen sein? Also wenn der Satan gebunden wurde zur Zeit Jesu und das Jahr geht 1000 Jahre, dann müsste doch Jesus schon 1000 nach Christus wiedergekommen sein. Nun, dazu müssen wir verstehen, die Offenbarung ist nicht ein Erzähltext wie die Apostelgeschichte oder andere Texte, sondern sie gehört zur Apokalyptikliteratur. Und apokalyptische Texte sind voll von Bildsymbolen, Zahlsymbolen, Symbolzahlen. Und das müssen wir verstehen, wenn wir die Offenbarung lesen. Keiner glaubt, dass tatsächlich aus dem Meer ein mehrköpfiger Drache herauskommt. Es ist ein Bild. Die Offenbarung steckt voller Bilder und wir müssen sie deuten anhand der Heiligen Schrift. Was meint denn die Zahl 1000 überhaupt in der Schrift? Nun, ich sage, ich denke, die Bibel lehrt es deutlich, dass die Zahl 1000 meint, die Zahl der Vollzahl. Ja, es geht um die Vollkommenheit. Wenn Petrus sagt, für den Herrn sind ein Tag wie 1000 Jahre, meint er, das ist tatsächlich so für den Herrn? Oder meint er eine kurze Zeit im Vergleich zu einer langen Zeit? Naja, vielleicht meinst du, wie John MacArthur, dass Petrus damit das tausendjährige Reich meinte, ja? Aber lass uns doch noch mal ein paar andere Texte anschauen, damit ich dir das belege, dass das tatsächlich so in der Bibel ist. Im Psalm 50, Vers 10 heißt es zum Beispiel. Da sagt Gott, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Berg Nummer 1001, gehören die Tiere dort dem Herrn? Ja, ich denke schon. 1000 meint nicht hier eine direkte Abzählung, so viel Berge gehören den Herrn, sondern 1000 meint alle Berge. Psalm 84, Vers 11. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Sind vielleicht 1000 und ein Tag besser, Tage besser, woanders als in Gottes Vorhöfen? Nein, das meint der Text nicht. Der Text meint, alle Zeit woanders ist nicht so gut wie ein Tag nur im Haus des Herrn. Psalm 105, Vers 8. Er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf 1000 Generationen hin. Die 1001. Generation soll den Herrn nicht mehr gedenken? Natürlich nicht. Das meint das nicht. 1000 meint bei den Hebräern die Vollzähligkeit. Ja, 7 meint die Qualität, Göttlichkeit im Vergleich zu 6 Menschlichkeit, Unvollkommenheit. Die Zahl 10 aber, 1000 dann, ja, nochmal in aller Deutlichkeit deutlich gemacht, ja, meint die volle Menge, die Vollzahl. Und ich behaupte, es meint die Vollzahl der Heiden. 1000 Jahre meint die Zeit, wo Jesus Christus vom Anfang der Evangeliumsverkündigung seit dem Kommen Jesu Christi auf Erden, das Evangelium wurde schon vorher verkündigt, aber jetzt, dass es zu den Nationen geht, vom Anfang der Weltevangelisation bis zum Ende der Weltevangelisation, die 1000 Jahre, meint die Zahl der Vollzahl der Heiden wird eingeholt, wie Paulus es schreibt im Römer Kapitel 11, ab Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Die 1000 Jahre symbolisieren die Zeit der Weltmission, in denen die Vollzahl der Erwählten errettet werden. Damit eben das passiert, was wir in Offenbarung Kapitel 7 lesen. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. 1000 Jahre, das meint diese Zeit, wo Gott das Evangelium predigen lässt, wo der Satan kein Krieg führen kann, bis dieses Zeugnis vollendet ist. So auch in Offenbarung Kapitel 11, da wird von den zwei Zeugen geredet. Da heißt es, Vers 7, und wenn sie zu Ende gepredigt haben, wird das Tier aus dem Abgrund heraufsteigen, Krieg mit ihnen zu führen, und er wird sie überwinden und töten. Wenn das Zeugnis vorbei ist, wenn diese Zeit vorbei ist, des Predigens, dann geht's los. Seht ihr das? Dann geht's los. Aber bis dahin wird gepredigt. Und niemand kann diese Zeugen aufhalten. Ist nicht möglich. Darum sagt Jesus doch in Matthäus 24, Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Dann. Aber bis dahin wird niemand, nicht einmal Satan, mit all seiner Macht diese 1000 Jahre verkürzen können. diese Zeit der Weltevangelisation aufhalten können. Das Evangelium wird gepredigt werden und alle werden errettet, die gesamten unzähligen Menschen, von denen wir lesen in der Offenbarung, es wird geschehen. Doch dann, wenn die letzte Seele errettet ist, dann lass den Satan kommen, all seine Verführung und all die Verführer, die verführt werden sollen. Und lass sie kämpfen und lass sie kommen. In diesem Moment kommt Jesus wieder und er wird sie alle vernichten. Alle, die verführt werden sollten. Aber die Seinen weiß er zu bewahren vor der Verführung, die den ganzen Erdkreis treffen wird. 1000 Jahre meint die gesamte Zeit zwischen Christi ersten Kommen und seinem zweiten, die Zeit der Weltevangelisation. Okay, Satan wird gebunden werden, um die Nation nicht zu verführen, um die Gemeinde nicht zu vernichten, damit aus allen Nationen Menschen errettet werden. Diese Bindung des Satans wird so lange anhalten, bis aus den Nationen alle gerettet werden. Und dann erst kommt der Krieg. Und dann kommt Jesus Christus wieder. Das könnt ihr gerne auch übrigens vergleichen mal mit Daniel Kapitel 7 oder anderen Stellen in der Bibel. Es ist, finde ich, meines Erachtens nach deutlich. Aber wie sind die anderen Dinge zu verstehen in Offenbarung Kapitel 20? Wir lesen ja hier, dass da plötzlich diese Märtyrer herrschen werden mit Jesus Christus. Also wenn es kein politisches Reich gibt auf der Erde, wo Dispensationalisten oder Prämillennialisten glauben, dass wir über Städte regieren werden und so weiter. Wenn es das alles nicht gibt, was ist denn damit überhaupt gemeint, dass sie herrschen werden? Nun, die an Jesus Christus glauben, die den Satan nicht gefolgt sind, dem Glauben an Jesus gestorben sind, die werden mit Jesus regieren, sobald sie gestorben sind. Das lehrt die Bibel. Also wir lesen zum Beispiel, dass die Christen regieren werden mit Jesus. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 10. Da sagt Paulus, ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Und jetzt hört mal. Wenn wir mit ausharren oder wirklich mit erdulden, also mit leiden, dann werden wir auch mit herrschen. Mit herrschen. Das ist die Verheißung für jeden Christen, der glaubt. Mit herrschen. Wenn wir die Schmach, unser Kreuz tragen und selbst verleugnen und Jesus folgen in dieser Welt, die nun mal regiert wird von dem Gott dieses Zeitalters, von Satan, wenn wir das alles erdulden, weil wir wissen, unser Herr ist in Wirklichkeit Jesus Christus und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Der Satan, der macht all den Menschen nur was vor. Wenn wir Jesus folgen und überwinden und im Glauben an ihn sterben, dann werden wir mit ihm herrschen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet? Wer all das überwindet? Dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wisst ihr, Jesus hat den Sieg über Satan. Er hat ihn unterworfen. Er sitzt auf dem Thron. Er ist König. Und wer zu Jesus gehört, hat Anteil an diesem Sieg über Satan. Er gehört zum König, steht über Satan, hat ihn überwunden. Jesus sagt, sie sind euch alle unterworfen. Satan mag einen Christen köpfen, aber ein Christ geht zuvor zu Christus und hat damit den ewigen Sieg über Satan. Ganz wie geschrieben steht in Offenbarung Kapitel 12, und sie haben ihn überwunden, wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Der Trost ist nicht, wenn ich sterbe, dann werde ich irgendwann mal regieren mit Jesus Christus in einem irdischen Reich. Der Trost ist, wenn ich sterbe, dann bin ich sofort bei Jesus. Bei ihm an seinem Thron, mittendrin. Ich bin da. Das meint Johannes hier auch mit der ersten, was meint Johannes hier mit der ersten und der zweiten Auferstehung? Ist ja die Rede hiervon. Sie wurden lebendig und herrschten. Dann heißt es, es ist die erste Auferstehung, glückselig und heilig. Wer teil hat an der ersten Auferstehung? Über diesen hat der zweite Tod keine Macht. Sie werden herrschen 1000 Jahre. Was meint erste und zweite Auferstehung, erster und zweiter Tod? Nun, die erste Auferstehung ist, wenn ein Christ stirbt, dann wird er sofort verherrlicht und geht zu Jesus Christus. Das ist die erste Auferstehung. Das meint, die Seele bleibt nicht im Tod, sondern geht sofort zu Jesus. Hat das Leben. Wer stirbt, hat sofort das Leben bei Jesus. Erste Auferstehung. An dieser Auferstehung haben die Ungläubigen nicht teil. Ja. Die zweite Auferstehung. Dann, wenn unser Leib aufersteht und wir verwandelt werden und es mit unserer Seele wieder vereint wird und wir so mit Leib und Seele in aller Ewigkeit bei Jesus sind. Erste Auferstehung, wir sterben, sind sofort bei Jesus. Zweite Auferstehung, unser Leib steht auf, wir werden wieder vereint mit unserem Leib und sind in aller Ewigkeit bei Gott. Was ist der erste Tod? Nun, der Leib stirbt. Die ungläubigen Seelen gehen natürlich ins Feuer. Der zweite Tod meint, nun, wenn die leibliche Auferstehung vollzogen ist, dann gehen die Ungläubigen mit Leib und Seele für alle Ewigkeit ins Feuer. Christen werden das nicht erleben. Also wer die erste Auferstehung erlebt, nämlich bei Jesus zu sein nach dem Tod, über den wird der zweite Tod keine Macht haben. Der wird nicht geworfen werden in den Feuersee. Er hat Anteil am Leben, Jesus Christus. Christen, die sterben, werden sofort wieder lebendig, sind sofort bei Jesus Christus im Leben. Und sie sind dann involviert in die Geschehnisse der Erde, durch Gebet. Sie sind dort mit Jesus Christus bei seinem Thron. Jesus hat die Macht über alle Nationen. Und wir sind daran beteiligt, die Zorngerichte auszugießen auf die Welt. Sie sind in all denen involviert. Sie sind da zusammen mit Jesus. Sie regieren mit ihm. Wir wissen das, dass sie sofort bei Jesus sind, weil das ist auch genau das, was in Offenbarung Kapitel 6 geschrieben steht. Bei der Öffnung des fünften Siegels, da heißt es ab Vers 9, Offenbarung Kapitel 6. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes und um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Okay, sie wissen, auf der Erde ist immer noch nicht die Rache gekommen. Sie sind involviert in die Geschehnisse dieser Welt. Und ihnen wurde gegeben, einen jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Gott hat eine klare Zahl von denen, die sterben müssen. Er hat das alles geplant. Es ist alles mit in seiner Geschichte, wie er das alles haben will. Und die Heiligen sind bei dem Herrn und sind in all dem mit involviert. Also lasst mich das kurz mal zusammenfassen, was wir hier gelernt haben. Seitdem Jesus gekommen ist, hat er den Satan gebunden, hat den Thron bestiegen, er herrscht, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und darum, sagt er, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zum Jüngern. Dieser Vortrag, dieser Befehl, der war vorher nicht da. Der ist gekommen mit der Bindung Satans. Und Satan muss jetzt zusehen, wie er ausgeraubt wird. Er kann die Gemeinde nicht vernichten, so gerne er es auch wollte. Er kann uns quälen, er kann uns verfolgen, aber die Gemeinde vermag er nicht zu vernichten, bis der Tag gekommen ist, wo er Krieg führen darf. Ja, bis die Vollzahl der Heiden eingeholt ist. Und dann wird der Satan für eine gewisse Zeit freie Hand haben. Er wird die Erde verführen, der Abfall wird kommen, der Antichrist wird auftreten, der große Verführer. Er wird die Nation versammeln, er wird Zeichen und Wunder tun, alle werden ihn glauben. Und Gott sammelt sich so all die ganzen Verführten, um dann mit einem Schlag zu kommen und sie alle zu vernichten. Feuer wird vom Himmel kommen, die Erde wird Feuer aufgehen, sie wird erneuert werden, Himmel und Erde wird in Feuer erneuert werden und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wer aber in dieser Zeit der Weltevangelisation geköpft wird, stirbt, im Glauben an Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat und bereit war, die Schmach mit Jesus zu tragen und überwunden hat, der wird nach dem Tod sofort bei Jesus sein, mit ihm regieren. Und dann wird er auferstehen, auch leiblich, wenn Jesus Christus wiederkommt, verherrlicht werden und in alle Ewigkeit beim Herrn sein. Wisst ihr, der Amillennialismus, der Glaube, dass Jesus schon regiert und das tausendjährige Reich der Weltevangelisation schon angebrochen ist, ist das einfachste Endzeitmodell. Es ist sehr simpel, weil es bedeutet einfach nur, ja, die Verführung wird kommen, wir wissen nicht genau wann, aber dann wird Jesus wiederkommen und es ist alles vorbei. Und das deckt sich mit all dem, was Petrus sagt. Petrus sagt nicht, unsere Hoffnung aber ist ein tausendjähriges Reich auf Erden. Er sagt, unsere Hoffnung aber ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Feuer. Vorbei. Was sagt Jesus, wenn er wiederkommt? Die Himmel und alles wird zusammengerollt werden wie eine Schriftrolle. Sterne werden fallen und so weiter. Alles wird sich auflösen. Vorbei. Feinde werden vernichtet werden. Das Gericht ist gekommen. Nun, was bedeutet das jetzt praktisch für uns? Und das merke ich, dass ich das, glaube ich, nicht mehr erzählen sollte. Ich nenne nur kurz die Überschriften und den Rest, den könnt ihr euch dann vielleicht selber dazu denken. Ich denke, ich mache jetzt nicht nochmal eine extra Lehrstunde, was das praktisch für uns bedeutet. Nun, erstens, du solltest Frieden haben im Herzen, weil du die Gewissheit hast, dass Jesus Christus schon regiert. Die Weltgeschichte ist nicht ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Satan und Gott, wer gewinnt jetzt? Oh nein, was passiert? Jesus regiert und er hat seinen Plan und er wird alles gut ausführen. Das ist übrigens die Hauptbotschaft der gesamten Offenbarung. Gott hat das Zepter, ist alles in Ordnung. Das zweite, hab Mut zur Evangelisation. Und wenn der Satan gebunden ist und tatsächlich dieser Raum dir gewährt ist, dass jetzt in alle Nationen das Evangelium gehen kann und der Satan das nicht aufhalten kann, nun, dann sollten wir Mut haben, diese Zeit zu nutzen, bis der Tag des Krieges gekommen ist und wir getötet werden. Natürlich werden hier und dort Leute getötet, aber die Gemeinde ist doch noch da, oder nicht? Wird das Evangelium nicht verkündet? Dann trotzdem würde ich dir noch sagen, dass du aufpassen solltest, der Satan, dass er gebunden wurde, bedeutet nicht, dass er jetzt nicht umhergeht und auch noch Leute verführt und viele Leute verführt, die ganze Welt verführt. Also unterschätze den Satan nicht wegen dieser Lehre. Außerdem solltest du Trost haben, sollten alle Trost haben, die leiden, denn sie wissen, sie sind sofort bei Jesus und wer sein Leben verliert um Jesu Willen, der wird es gewinnen, wie Jesus an mehreren Stellen sagt. Des Weiteren, und damit will ich dann wirklich schließen, damit will ich mal aufhören jetzt. Ich könnte noch einiges weitere sagen, aber weißt du, wenn du all das hörst, dann will ich dir sagen, richte dein Leben aus gemäß der Ewigkeit. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde, wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass die letzte Stunde ist. Ich will dir sagen, es ist die letzte Stunde. All das vergeht, was du siehst. Hast du vielleicht einen Kampf in dir, dass du hin und her gerissen bist zwischen den Freuden der Welt und einer wirklichen, vom ganzen Herzen Nachfolge Jesu Christi? Dann will ich dir sagen, alles vergeht. Mach dich bereit, die Ewigkeit bricht an. Lass dich nicht verführen, sondern leb dem Reich Gottes gemäß und leb für Christus. Er ist es wert. Amen.